Wir kommen auf die Welt, wir werden geboren und irgendwann gehen wir wieder. In der Regel passiert das, ohne dass wir aktiv was dafür tun, zumindest normalerweise. Manchmal haben wir das Glück, dass wir liebende Menschen an unserer Seite haben, die uns bis zum letzten Atemzug begleiten. Und das nennen wir ja in der Regel einen natürlichen Sterbeprozess. Was ist aber, wenn dein Partner auf einmal aktiv entscheidet, aus dem Leben zu gehen und du stehst da vor vollendeten Tatsachen? Darüber möchte ich heute mit einem ganz besonderen Gast sprechen, dem genau das passiert ist. Ich habe auch noch keine Ahnung, was genau alles in dieser Geschichte steckt. Von daher ein bisschen Triggerwarnung. Wenn das Thema für dich zu brisant ist, dann hör dir vielleicht lieber eine andere Folge von meinem Podcast an. Wenn du sagst, hey, ja, auch das gehört zum Thema Beziehung, zum Thema Leben dazu, dann öffne vielleicht einfach dein Herz, deine Ohren und lass dich auf die Geschichte von Thomas Schnorrenberg ein. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge von Volltreffer Herz. Und ich habe gerade schon gesagt, heute vielleicht ein bisschen Triggeralarm, weil wir heute ein sehr ernstes Thema behandeln. Aber die Zeiten sind ernst, die Zeiten sind verrückt und ich finde, alles darf sein. Und vielleicht ist das Thema auch genau richtig, weil es einfach ein aktives Thema ist, weil es ein Thema ist, was unter die Haut geht. Heute geht es um Suizid, um Selbstmord und den Umgang innerhalb einer Beziehung damit. Und bei mir heute ist Thomas Schnorrenberg, jemand, den ich schon viele Jahre kenne und tatsächlich auch bis gerade gar nicht so richtig weiß, Thomas, was deine Geschichte genau ist. Herzlich willkommen erstmal, schön, dass du da bist.
Guten Abend, schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich, dass wir uns mal wieder hören.
Das stimmt, Thomas. Auf ganz anderer Ebene diesmal.
In der Tat.
In einem Podcast. Thomas, magst du zwei, drei Sätze zu dir sagen, wo du herkommst, wie alt du bist und was du machst? Also erstmal noch was ganz Normales.
Erstmal was ganz Normales. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Thomas Schnorrenberg. Ich bin jetzt Mitte, Ende 40, wohne in der Nähe von Köln, wo ich von ein, zwei Umzügen innerhalb dieses Gebiets abgesehen auch mein Leben lang gelebt habe. Liebe auch die bergischen Wälder hier. bin aktuell als Teamleiter für Digitalisierung und Online-Marketing bei einem mittelständischen Handwerksbetrieb in Hennef tätig. Mache jetzt mal keine Schleichwerbung. Wer dazu was wissen will, kann mich gerne anschreiben.
Genau.
Genau. Und mein Interesse war halt schon immer Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und so weiter und so fort, weswegen ich mich dann auch eben für ein Photovoltaikbetrieb entschieden hatte.
Ja.
Privat habe ich zwei total coole Kiddies mit 12 und 14, die allerdings bei ihrer Mama leben, aber da wir nur zwei Häuser auseinander wohnen, auch gerne und vor allen Dingen auch jedes zweite Wochenende zu mir rüberkommen.
Okay, also schon trotzdem irgendwie Vollzeitpapa?
Nein, nicht wirklich.
Nicht Weil, wirklich?
Wie gesagt, die meiste Zeit wohnen sie halt schon bei ihrer Mama drüben.
Ja, drüben, okay, aber du bist da, ne? Also du bist präsent.
Ich bin für sie erreichbar, definitiv. Ja. Das ist mir halt auch immer wichtig gewesen.
Okay, Vollzeitpapa wäre eher, wenn ihr zusammenlebt wahrscheinlich.
Zusammenlebt oder wenn es 50-50 wäre, dann könnte ich das ruhigen Gewissens sagen, aber so
stimmt, okay.
Kriegt die halt schon die Hauptbeaufsichtigungslast.
Okay. Thomas, wir haben uns hier zusammengefunden, liebe Gemeinde, um tatsächlich aber auch ein brisantes Thema aufzugreifen. Ich mag es ja einfach, über Beziehungen zu reden und über all die Themen, die uns auch in Beziehungen quasi ereilen, passieren, die wir kreieren und manche kreieren wir auch nicht. Magst du ein bisschen uns erstmal so in den Anfang mitnehmen? Wie habt ihr euch damals kennengelernt? Weil ich höre gerade ja, es ist nicht die Mutter eurer Kinder, die lebt noch und ist wohl auf.
Genau.
Also gab es irgendwann eine andere Frau in deinem Leben.
Ja, genau. die eher aus dem Kinderstamm, die ist halt vor 10 Jahren auseinandergegangen. Mhm. Da gab es dann dazwischen auch 1-2 andere Beziehungen. Mhm. Und vor, muss ich überlegen, 4,5 oder 5 Jahren bin ich halt mit dieser wundervollen jungen Frau zusammengekommen, mhm. die witzigerweise nämlich die beste langjährige Freundin meiner großen Jugendliebe war.
Ah, okay.
Worüber ich sie auch kennengelernt habe.
Mhm.
Genau.
Und habt ihr euch direkt ineinander verliebt?
Nicht wirklich. Also sie wohnt halt eben genauso wie meine große Jugendliebe damals oben in der Ecke Wolfsburg-Braunschweig. Oh, und haben uns halt quasi dadurch, dass ich eben mit Katja besagtem Jugendflamme über Facebook halt noch befreundet war. Mhm. Und sie halt natürlich mit ihr Facebook hatten wir ab und zu mal geschrieben mhm. und fanden uns mhm. auch ganz spannend zu dem Zeitpunkt oder an einem Zeitpunkt, wo wir uns dann auch mal sehr spannend fanden, waren wir aber, ich glaube, beide noch in anderen Beziehungen.
Okay.
Deshalb hatten wir das als, sehr spannend abgehakt oder eingetragen, aber nicht weiter groß verfolgt.
Mhm.
Bis zu einem Punkt, wo sich halt eben dieser Zustand dann mal geändert hatte.
Mhm.
Und wir beide Single waren, dann sagten, okay, wir können ja mal miteinander telefonieren. Abends.
Mhm.
Wir haben dann aufgehört, als ich am nächsten Morgen zur Arbeit musste.
Wow. Okay.
Und seitdem haben wir eigentlich täglich mehrere Stunden, ich glaube über 1-2 Monate telefoniert gehabt.
Krass. Wow. Ja. Okay, also ihr hattet euch richtig was zu erzählen.
Genau. Also ja, wir haben uns schön. Im Prinzip quasi gegenseitig mit in den Alltag geholt.
Hm, schön.
Genau.
Wie ist es mit euch weitergegangen? Also was kam nach dem Telefonieren?
Ja, nach dem Telefonieren kam der Gedanke, dass ich sie jetzt mal oben besuchen fahre. Mhm. Wir haben uns quasi übers Wochenende verabredet, dass ich sie abholen komme, mit hier runter zu mir und wir ein Wochenende verbringen.
Mhm.
Was sehr schön war, wo wir auch nicht wirklich viel vor die Tür gegangen sind. Und danach ging das im Prinzip so weiter, dass ich sie oben besucht habe, sie meistens oder ab und zu am Wochenende dann. Sie war sehr viel bei mir hier unten, da sie in der Zeit auch gerade, jetzt muss ich überlegen, doch, sie war gerade arbeitslos und war gerade am Organisieren, dass sie im Psychologiestudium noch anfangen wollte.
Okay.
Sie war halt ausgebildete Erzieherin und wollte das halt noch updaten, weil sie im Erziehungssystem oder gerade im Bereich Jugendheime, wo sie als Erzieherin tätig war, so einige Dinge kennengelernt hatte, die sie für echte Missstände hielt. Und um da besser dran arbeiten zu können, wollte sie sich halt eine entsprechende wissenschaftliche Basis verschaffen.
Ja, sehr guter Gedanke. Sehr guter Gedanke. Und habt ihr Zukunftspläne gemacht? Hattest du das Gefühl, mit der Frau will ich nochmal durchstarten?
Also definitiv. Wir hatten halt schon geplant, dass wir zusammen mit ihrem besten Freund, den sie auch 20 Jahre kannte, gucken, oben in der Nähe von Braunschweig ein Haus zu mieten und da halt eben ich glaube, 3 Pflegekinder aufzunehmen. Also in Form eines Jugendheim ist jetzt übertrieben. Aber da gibt es halt dieses Konzept, dass man eben als
Pflegefamilie oder ambulante Stelle für Pflegekinder. Ja.
Genau.
Ja.
Wie gesagt, sie war Erzieherin, er war sozial. Oh. Weiß ich nicht, nicht ganz Erzieher, aber auch aus der Ecke.
Okay.
Und die hätten halt das Fachliche übernommen. Mhm. Ich hätte dadurch die Möglichkeit, oder ich hätte den kaufmännischen Bereich übernommen.
Mhm.
Und dadurch hätte ich halt die Möglichkeit gehabt, dann in dem Häuschen mein eigenes kleines Zimmer zu haben und quasi eine zweite Base da oben zu haben.
Okay.
Das ist das Pendeln dann doch ganz angenehm.
Absolut.
Hätte hier unten die Wohnung halten können, um bei meinen Kindern zu sein.
Ja.
Aber hätte da oben halt auch dann bei ihr ein Unterkunft gehabt.
Okay, das sind ja sehr konkrete Zukunftspläne. Ne? Das ist ja nicht nur mal in den Bauch gesprochen oder in die Luft gesprochen, sondern das sind sehr konkrete Ziele. Darüber macht man sich ja wirklich Gedanken, wenn man solche Sachen quasi ins Leben holt oder holen will.
Definitiv.
Okay, also habt ihr das gemacht? Also ist das passiert?
Da ist es dann leider nicht mehr zugekommen.
Okay. Ist dir, als ihr zusammengekommen seid, aufgefallen, dass sie irgendwie hadert mit dem Leben?
Jein. Hadern mit dem Leben jetzt nicht, aber es war halt schon ganz klar, sie hatte halt auch ja, eine sehr beschissene Kindheit hinter sich und auch einige dramatische Erlebnisse, weswegen sie halt durchaus auch Depressionen hatte, die aber relativ gut behandelt waren.
Okay.
Und das eigentlich, ja, ich sag jetzt mal, sehr, sehr gut im Griff hatte, was aber auch ein bisschen zu unserer Verbindung beigetragen hatte, weil ich zwar keine Depressionen hatte, aber auch so zwei, drei Erlebnisse in meinem Leben, weswegen ich das halt sehr gut nachvollziehen konnte. Und das so ein bisschen Wechselspiel zwischen unseren Dämonen war, dass wir es halt einfach verstanden haben, sehr gut sich in den anderen reinversetzen und ja, füreinander da sein zu können.
Ja. Thomas, was ist passiert? Magst du es erzählen, soweit, wie es dir möglich ist?
Also. Kann ich gerne machen.
Ja.
Ja, wie gesagt, wir hatten halt eben diese Pläne, dann eben zu dritt dieses Projekt aufzuziehen. Und beschreibt die beiden kurz ein bisschen. Sie war halt so der kleine zierliche Wirbelwind, der halt in den Raum kam mit einem breiten Grinsen. Und innerhalb von 5 Minuten hat man sie entweder geliebt oder der kleinere Teil der Leute war so angenervt, dass sie am liebsten geflüchtet wären.
Okay.
Und er im Gegensatz war halt so der große Typ Balu.
Ah, okay.
Sag jetzt mal, ich weiß es nicht, 1,85, 1,90 groß, mit ordentlicher Körperfülle, ein etwas gemütlich, aber unendlich lieber Teddybär. Also quasi so ein bisschen das Gegenteil zueinander. Was mir, also bei ihr wusste ich halt so, dass sie ihre eigenen Dämonen hatte, dass sie die aber auf der einen Seite eben durch jahrelange Übung und auch Behandlung ganz gut im Griff hatte und ich mit denen auch ganz gut umgehen konnte. Was ich bei ihm unterschätzt habe, ist, glaube ich, so eine Mischung gewesen, die ich nicht gesehen habe, aus Minderwertigkeitskomplex und Einsamkeit.
Okay.
Und dann kam es halt zu der Situation, dass sie sich gestritten hatten. Da kann sie halt in einem Moment sehr aufbrausend sein. Habe ich mir aber, als sie mir das geschrieben hatte, dass ich sie abholen kommen möge, weil sie sich halt gerade mächtig gestritten haben, nicht viel bei gedacht, weil ich wusste auch, am nächsten Tag ist das wieder abgekühlt. Dann kann man sich kurz zusammensetzen, dann ist das gegessen.
Okay.
Bei ihm war das leider nicht so bewusst. Ich habe dann noch die SMS von ihm gekriegt, dass man mit mir nicht zusammenleben kann. Das haben die letzten Jahre ja gezeigt. Vielen Dank für deine Freundschaft. Bitte pass auf sie auf. Und als ich dann versucht habe, ihn zu erreichen, bin ich aber schon nicht mehr durchgekommen, weil dann hatte er als nächstes sich abgeschnallt, sich einen Baum gesucht und ist davor gefahren. Und 2 Tage später, als ich sie dann das erste Mal wieder alleine lassen musste, hatte sie mir noch geschrieben, dass sie mich liebt und dass sie sich freut, wenn ich halt nach dem Wochenende wieder bei ihr wäre. Dann muss aber nachts, also entweder hatte sie damit schon sehr gehadert oder es muss nachts irgendwo ein Schub gekommen sein, wo sie es nicht ertragen hat, quasi eben durch diesen Streit Schuld am Tod ihres besten Freundes zu haben. Und hat eine Überdosis ihrer Antidepressiva geschluckt.
Ach, okay. Das heißt, sie hat sich selber die Schuld gegeben, ist deine Vermutung.
Richtig. Ja.
Hat sie dich nochmal...
Das ist die bessere Formulierung, ja.
Ja. Hat sie dich nochmal kontaktiert vorher? Oder hat sie dir...
Nein, gar nicht.
Gar nicht.
Das war wirklich so das Letzte, was ich hatte. Ne? Ich liebe dich, fahr vorsichtig, ich freue mich drauf, wenn du wieder da bist.
Ja.
Und als ich ihr dann am nächsten Morgen geschrieben hatte und die Nachrichten nicht gelesen wurden,
ja,
wurden mir schon ein bisschen mulmig. Und als bis Mittag noch keine Reaktion war, wusste ich für mich eigentlich schon oder habe ich geahnt, was vermutlich passiert ist und habe dann die Polizei informiert.
Ernsthaft?
Ja, die dann bei ihr vorbeigefahren sind und am Abend landen dann drei Polizisten bei mir im Flur und haben mir mitgeteilt, dass man sie nur noch leblos gefunden hat in der Wohnung.
Wow. Weißt du noch, was dir als erstes durch den Kopf ging?
Das war, da ist mir, glaube ich, gar nichts durch den Kopf gegangen. Das war so, glaube ich, so eine gegenseitige Blockade aus, das darf nicht sein. Mhm. Und es ist also wahr, was ich befürchtet habe.
Wie kam es, dass dein erster Gedanke war, dass sie sich was angetan hat?
Eben aus der Situation heraus, dass ich halt wusste, wie es um ihre Depressionen stand.
Okay.
Und halt eben, dass das eine extreme emotionale Situation einfach gewesen ist.
Hm. Ja. Hattet ihr noch darüber, also konntet ihr darüber reden, wie es ihr damit ging, mit dem Suizid quasi ja ihres Freundes?
Das ist eine gute Frage. Also es waren im Prinzip 2 Tage, also ich hatte sie halt geholt nach dem Streit. Am nächsten Tag hatte sie mich halt angerufen, da war ich auf der Arbeit. Genau. Dann bin ich halt zu ihr und wir sind zusammen dann hoch nach Braunschweig zurückgefahren. Und gerade auf der Autofahrt erinnere ich mich halt eben noch daran, dass wir uns darüber unterhalten haben, auch wie es ihr geht. Und ihr Standpunkt war halt auch, dass es eben seine bewusste Entscheidung war, das zu tun.
Mhm.
Da war vom Gespräch her noch wirklich der Stand darauf eben, dass die Entscheidung liegt bei ihm. Das ist nichts, was von außen eigentlich kommt.
Okay. Und du weißt auch nicht, ob er noch sich irgendwie von ihr verabschiedet hatte oder einen Brief hinterlassen oder irgendwas?
Nee, also meines Wissens war eben kein Brief da. Was ich nicht weiß, ist, ob er ihr auch entsprechend halt noch eine WhatsApp geschickt hatte wie mir.
Mhm, okay. Weil du weißt bis heute, also du müsstest auch nie erfahren wahrscheinlich, aber was dann wirklich in der Nacht passiert ist, das weißt du nicht.
Nein, da kann ich nur mutmaßen.
Ja.
Also okay. Entweder ist er halt im Laufe des Tages in diese Gefühlsfalle geraten, ich bin schuld, dass er sich das Leben genommen hat und hat mir halt eventuell, weil ich habe noch gefragt, ob sie nicht wieder mitkommen will, ob ich jemandem Bescheid sagen soll, dass er oder sie bei ihr die Nacht verbringen und sie nicht alleine ist.
Ja.
Sie hat auch ganz entschieden gesagt, nee, es ist soweit alles in Ordnung und sie möchte lieber allein sein und die Ruhe haben. Das heißt, entweder hatte sie da diesen Plan schon gefasst und wenn jemand halt das nicht macht, um Aufmerksamkeit zu kriegen, sondern weil es wirklich Schluss sein soll, dann wird halt gerade jemand, der halt eben auch psychisch belastet ist, da glaube ich zu einem sehr guten Schauspieler.
Das stimmt.
Oder sie war halt wirklich entsprechend gefasst und es kam halt einfach nachts im Dunkeln alleine dann der Schub Schuldbewusstsein, der das ins Rollen gebracht hat.
Jetzt stehen da diese 3 Kripo-Beamten oder Polizisten und sagen dir das, was du schon im tiefsten Inneren vermutet hast. Weißt du, wie bist du damit umgegangen?
Erstmal war es natürlich megamäßig Schmerz. Also ich habe nachts im Bett gelegen und geheult, eben aus dem Gefühl heraus, sie zu vermissen, sie verloren zu haben, dass sie weg ist, zwischendurch mit Schüben halt eben, wie kann sie mich nur alleine lassen? Und das war schon sehr schmerzhaft. Bin dann allerdings auch relativ bald zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich kann das aus der Situation heraus einfach verstehen, dass man so etwas nicht ertragen kann, wenn man den Gedanken hat und diesen Schritt dann wählt. Und einhergehend eben mit diesem sich in die Situation versetzen können, sie verstehen zu können, war dann für mich auch relativ schnell der Gedanke da, dass ich einfach dankbar dafür bin. Diese, ich glaube, 4 Monate hatten wir, die wir wirklich zusammen waren, gehabt zu haben, um ihr zu zeigen, dass Liebe keine Einbahnstraße ist. Also okay. Sie hat mir halt erzählt, sie hatte halt vorher 2, 3 längere Beziehungen, ja, teils mit einem Narzissten, teils halt auch mit jemandem, ja, der einfach abgehakt hat, ich habe eine Beziehung, das heißt, ich gehe zur Arbeit, ich komme abends nach Hause, setze mich an meinen Computer, aber bin wenigstens vergeben. Und das waren halt, wie sie das beschrieben hat, ne, es gibt natürlich immer mehrere Seiten, aber wie sie es beschrieben hat, sehr Einbahnstraße. Sie hat halt getan, aber es kam wenig zurück. Und da war ich halt einfach dankbar, dass ich sagen konnte, hey, ich hatte 3 Monate, die ich Zeit hatte, ihr zu zeigen, dass Liebe keine Einbahnstraße ist. Und halt auch diese Monate Zeit, einfach die Intensität mit ihr zu genießen.
Ja.
Ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten eine Szene, ich glaube, das war am 31. April, halt zur Maifeier hin. Und wir dachten, ah, doof, sie hätte jetzt gern ihren Milchkaffee, aber wir haben keine Milch im Haus. Wir fahren mal die 500 Meter zur Tankstelle runter und holen da einen Milchkaffee. Dann sagte der Mensch an der Tankstelle, sorry, wir haben jetzt gleich zu und die Milch ist alle. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir denn jetzt? Ja, ich meine, wenn wir schon im Auto sitzen, können wir auch über die Grenze fahren nach Amsterdam. Da gibt es ganz viele Kaffeeshops, die man sich holen kann.
Das ist auch voll halt naheliegend.
Genau, spontan mal eben nach Amsterdam gefahren.
Total
naheliegend. Kamen da um kurz nach 18 Uhr an. Und was ich nicht wusste, ist, dass um 18 Uhr oder 18.30 Uhr in Holland in den Dörfern die Bürgersteige hochgeklappt werden und da wochtags die Läden einfach alle zu haben. Und da standen wir, toll, jetzt sind wir nach Amsterdam gefahren, um in einem Kaffeeshop einen Milchkaffee zu holen. Und jetzt ist ja alles zu. Dann können wir auch direkt weiter nach Den Haag fahren und die Nacht am Meer verbringen.
Okay.
Das war eine sehr coole Aktion. Und auf dem Rückweg dann am nächsten Tag sind wir, ich glaube, in Den Haag ist das am Flughafen vorbeigekommen. Und sie hat sich gefreut, wie so ein Riesenkind mit riesigen Augen, weil wir an der Landebahn vorbeigefahren sind und da ein Flugzeug gelandet ist und sie noch nie an einem Flughafen war, um starten und landende Flugzeuge zu sehen.
Okay.
Und so Momente halt sind dann, die mir sagen, okay, es war eine kurze Zeit und es war hart, wie das, was passiert ist. Aber ich hatte halt die Möglichkeit, einen so wertvollen Menschen einfach solche Momente zu bescheren.
Schön.
Das ist das, wo ich dankbar für war.
Ja.
Und auch noch bin.
Schön. Gab es Kontakte zur Familie, zu Freunden? Weißt du, wie die damit umgegangen sind?
Ja, der Freundeskreis war halt auch sehr erschüttert. Da haben wir auch drüber geredet und ich war auch halt bei der Beerdigung, wo ich halt eben dann auch mit unserer gemeinsamen Freundin mich unterhalten hat und es hat halt alle sehr erschüttert. Das konnte man schon merken. Die Familie, ja, wie gesagt, das, ja, sie stand halt zu keinem ihrer Elternteile so nah. Es gab eine Szene auf der Leichenschau, wo ich ihrem Vater am liebsten eine gescheuert hätte und eigentlich ganz dankbar bin, dass ich nur mich rumgedreht habe und gegangen bin, als er einen dummen Spruch brachte. Das heißt, da war jetzt nicht so viel Wärme zu spüren, sondern auch in der Vorbereitung der Beerdigung eigentlich mehr so ein Formalien erledigen.
Ja. Hat sie eine Form von Therapie gemacht oder irgendwas? Oder
ja,
hatte sie auch, okay.
Genau.
Und diese.
Wie gesagt, sie war da eigentlich auch relativ gefestigt. Da kam halt schon mal ein Schub, aber da wussten wir beide mit umzugehen.
Okay.
Aber ich sage jetzt mal, hat der Selbstmord einer geliebten Person auf der Basis dessen, dass man sich vorher gestritten hat, das finde ich halt so einen krassen Einschlag. Ich glaube, da kann dir, wenn du sowieso schon angeschlagen bist, keine Therapie raushelfen.
Das ist definitiv harter Tabak, ne? Ja. Ganz, ganz klar, auf jeden Fall. Das ist immer so schwierig, ohne was zu bewerten, ohne was zu verurteilen, einfach nur immer ein bloßes Gefühl. Ich finde es immer so traurig, dass dann dass dann das Netzwerk, was ja da ist, von Freunden, von Partner, ja, nicht in dem Moment nicht genutzt werden kann.
Greifen aber es kann. Das ist halt wirklich so eine Welle an Dunkelheit, die über dir zusammenschwappt. Hm. Da schaffst du es nicht, jemanden anzurufen. Du denkst nicht mal dran, jemanden anzurufen. Und kannst eigentlich nur froh sein, wenn du es selber schaffst, da rauszukommen. Und sie hatte halt Haltelein. Sie hätte mich anschreiben können. Ich hätte es in der gleichen Nacht noch organisiert, um wieder zurückzufahren. Sie hatte ihre beste Freundin, unsere gemeinsame Freundin, mit der sie halt eben, die halt auch da mit ihr den Deal hatte, dass man sich halt gegenseitig hilft und gegenseitig zusammen alt wird. Mhm. Die Seile wären da gewesen. Aber ich glaube, in so einem Moment, wenn das über dir zusammenschwappt, kannst du nicht danach greifen. Deswegen finde ich eigentlich auch so wichtig, dass dieses Thema in unserer Gesellschaft ein bisschen mehr in den Blickpunkt rückt. Und vor allen Dingen ist ganz drastisch normalisiert wird, sich Hilfe zu holen.
Absolut.
Vor allen Dingen halt auch, sich medizinische Hilfe zu holen. Das ist immer noch dieses blöde Stigma beim Psychiater, dass man sagt, ja, der ist ja beim Irrendoktor, mit dem tickt ja was nicht richtig. Das ist so eine echt tödliche Anschauung, ist mir seitdem eigentlich klar.
Definitiv. Definitiv.
Ich habe es bei mir selber auch gemerkt. Also ich habe danach auch, ich hatte mit meinem Hausarzt geredet, der mir dann auch eine Überweisung zum Psychiater gegeben hatte. Weil ich zwar relativ schnell das für mich klar hatte, eben auf diese Dankbarkeitsschiene gekommen zu sein, aber unterschwellig, ich habe das gar nicht wirklich bemerkt, aber unterschwellig hatte sich schon dieser Gedanke eingeschlichen, warum zum Teufel hast du sie in der Situation zu Hause alleine in der Wohnung gelassen?
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Gab es bei dir eine Form von Selbstvorwürfen?
Ja, und das kam mir eigentlich auch erst durch die Fragen des Psychiaters wirklich zu Bewusstsein, dass der Gedanke halt eben nachts dann auch mal gekommen ist. Warum? Du hättest sie ja nur einpacken und mitnehmen müssen. Es hätte dir klar sein müssen, dass das bei ihr in der Situation passieren können. Und da bin ich sehr dankbar, beim Psychiater gewesen zu sein, weil der Punkt ist ganz einfach, hätte mir vielleicht klar sein können, aber wenn man noch nie in so einer Situation war und jetzt nicht gerade eine psychologische Ausbildung hat, um auf sowas vorbereitet zu sein und dir dein Gegenüber halt wirklich klar vermittelt, es ist zwar hart, aber soweit alles okay und mir halt auch noch schreibt, ich freue mich darauf, dich wiederzusehen, dann ist das ganz normal, dass du in dem Moment nicht auf die Idee kommst, Moment, trotzdem nicht alleine lassen.
Naja, sie war erwachsen und sie ist in der Selbstverantwortung, wie du schon ja auch ganz klar ja auch gesagt hast. Sie wollte Ruhe und das ist ja ihre Entscheidung. Und das ist auch nachvollziehbar, ne, dass jemand sagt, so, ich muss das gerade mal alleine verarbeiten. Und die Verarbeitung können wir immer nur alleine machen. Das ist so. Das nimmt uns keiner ab an der Stelle. Und manche suchen eher die Nähe zu anderen Menschen. Manche machen es lieber mit sich aus. Du weißt es ja nicht und du steckst ja nicht drin. Und klar, sicherlich, aber den Vorwurf kann ich gut verstehen. Ich glaube, wird sicher jeder an irgendeiner Stelle machen. Jeder würde denken, was habe ich falsch gemacht? Wo hätte ich es erkennen können? Der normale Wahnsinn, ne, bei sowas. Ja. Fragt man sich. Auch selbst wenn es ein Unfall gewesen wäre, hättest du dir diese Fragen gestellt. Hätte ich vielleicht also jeder, der mit sowas konfrontiert wird, stellt sich diese Fragen im Laufe des Trauerprozesses ganz normal. Wie bist du rausgekommen? Also was hat dir geholfen?
Das war wirklich, dass ich halt eben diese Unterstützung da hatte. Ich hatte ja grundsätzlich schon einen positiven Ansatz, um das für mich sauber zu kriegen. Und dann halt eben noch die Hilfe. Und da finde ich es halt auch wieder, deswegen finde ich es wichtig, dass halt auch eben gerade in, ich sag jetzt mal, der Männerwelt und da halt auch der älteren Generation klar gemacht wird, nein, auch Indianer kennen Schmerz und es ist vollkommen in Ordnung, sich auch bei psychischen Dingen Hilfe zu holen. Denn sonst kann das halt irgendwann in so einer Spirale enden, die einen so weit runterzieht, dass man nicht mehr rauskommt. Und im schlimmsten Fall halt eben dann auch zu einem Selbstmord führen kann. Und da muss man sich klar machen, das beendet zum einen das eigene Leben. Das mag dann zwar vielleicht auch den eigenen Schmerz beenden, aber eigentlich beendet er ihn nicht. Eigentlich überträgt er ihn nur auf die Menschen im Umfeld, die einen halt lieben und an denen einem was liegt.
Absolut, absolut.
Deshalb meine Bitte an jeden Zuhörer, wenn ihr Probleme spürt, scheut euch nicht, euch Hilfe zu holen. Seien es Freunde oder sei es halt professionelle Hilfe außerhalb.
Kann ich nur unterschreiben und unterstützen, natürlich. Sage ich auch immer. Immer mein Mantra schlechthin. Keiner muss alleine durch irgendwelche Krisen gehen. Es sind so viele unfassbar gute Helfer da. Und auch Freunde können helfen. Und manchmal reicht ein Freund nicht. Manchmal braucht es eine professionelle Unterstützung, weil die nochmal anders hingucken und auch andere Fragen stellen und auch anders einfach ausgebildet sind. Ist einfach so.
Das ist halt der Punkt. Die sind halt auf viel mehr Situationen geschult.
Ja.
Das mag zwar sein, dass man einen super empathischen Kumpel hat, der immer den richtigen Rat hat, aber vielleicht hat er da in der Situation den einfach mal nicht, weil es halt so weit außerhalb seines eigenen Erfahrungshorizonts liegt.
Mhm, absolut.
Deshalb, wenn ich mir ein Bein breche, dann gehe ich auch zum Arzt. Und wenn mir jemand das Herz bricht, auch wenn es nicht aus amorösen Sachen kommt, auch dann ist es absolut berechtigt, sich zum Arzt zu begeben.
Du wiederholst das, was ich, glaube ich, schon in tausenden Podcasts erzählt habe. Hunderten, okay, nicht tausenden, aber vielen. Und auch immer wieder sage, absolut, absolut. Thomas, wie hat deine Umwelt darauf reagiert? Wie hat die auf dich reagiert? Wie hast du das empfunden?
Also da muss ich sagen, war halt wirklich auch Familie und Freundeskreis sehr, sehr verständlich und sehr fürsorglich. Das hat mich sehr gerührt. Vor allem ein Erlebnis, wo dann halt wirklich so, ich sag jetzt mal, meine engsten und längjährigsten, ja, bester Kumpel und der Kumpelin, seine Frau, dann hier auch unangemeldet vor der Tür standen und mich einfach mal besucht haben, um zu gucken, wie es mit mir steht. Und das hat schon gut getan. Auch so ein Blick, der von außen kam, der mir sehr geschmeichelt hatten, die halt meinten, dass sie halt auch schon länger halt einfach bewunderten, mit wie viel Stärke ich mit solchen Sachen umgehe. Das hat dann auch mal gut getan, einfach da A, nicht allein zu sein und B, auch so positives Feedback zu kriegen.
Jetzt hast du schon vorhin auch, glaube ich, einmal kurz anklingen lassen, dass es generell so ein Umgang mit Suizid gesellschaftlich ja noch nicht so es gibt einen Konsens und der ist natürlich sehr unterschiedlich, wie immer. Hast du das Gefühl, dass die Menschen das inzwischen eher akzeptieren können als, was weiß ich, vor 30, 40 Jahren, dass jemand entscheidet, sein Leben zu beenden? Oder ist das noch was, was immer noch schwierig ist?
Das ist definitiv schwierig, vor allen Dingen denke ich auch, weil halt eben Suizid ja nicht nur einen selber trifft, sondern halt eben auch die Menschen im eigenen Umfeld schwer verletzen kann. Also ich habe es bei mir selber gespürt. Ich hatte zwischendurch auch so den Gedanken dann kurz danach, ich will nicht mehr, warum soll ich alleine zurückbleiben? Da bin ich sehr dankbar für meine Kinder, weil der Gedanke an die beiden hat mich das halt relativ gut überstehen lassen.
Na Gott sei Dank.
Und halt auch der Gedanke daran, dass ich ja gesehen habe, was es mit dem Umfeld macht, wenn sich eine Person das Leben nimmt. Das hat da ja zu einer Kettenreaktion geführt. Und das war sicherlich nicht das, was er wollte mit dieser Handlung. Und jetzt habe ich den roten Faden verloren.
Es ging darum, ob es schwierig ist, gesellschaftlich. Also ob es eine Akzeptanz gibt oder ob es eher doch was ist, was noch nicht so akzeptiert wird.
Also akzeptiert als, das ist okay, dass er das gemacht hat, sehe ich jetzt nicht, weil es halt immer erschreckend ist, aber halt auch eben darauf zurückgeführt ist, dass diese Person halt das als ich sag jetzt mal, Schmerzreaktion gemacht hat. Und auf der anderen Seite sehe, was sich halt getan hat, dass die Akzeptanz, sich Hilfe zu holen in den letzten 30 Jahren stärker geworden ist, halt auch, weil das Thema Depressionen zum Beispiel sehr viel stärker in den Fokus gerückt ist.
Ja.
Da gab es ja damals vor einigen Jahren was für mich so das erste Mal, was ich wirklich bewusst damit zu tun hatte, der Selbstmord des Fußballspielers. dessen Namen ich vergessen habe, der aber groß durch die Presse ging.
Ja, ja, oh.
Oh nein. Und vor allen Dingen dann halt auch Leute, auch öffentliche Personen darüber reden, hier Thorsten Sträter zum Beispiel, der das ja sehr zentral in seinem Programm hat.
Ja.
Das finde ich halt unheimlich wichtig, deshalb sehe ich, es entwickelt sich sehr stark. Ich sehe auf der anderen Seite aber auch halt gerade in, ich sage jetzt mal, bodenständigen Kreisen, also ich, wie gesagt, arbeite in einem Handwerksbetrieb und wenn ich mir da ein paar von den Jungs anschaue, die sind halt immer noch auf der Indianer kennt keinen Schmerz und die werden immer noch massiv Probleme haben, sich Hilfe zu holen, um überhaupt innerlich über die Schwelle kommen zu können, das zu tun. Ich merke das bei mir selber auch. Also ich habe auch meine Momente, wo ich halt aus einem anderen Thema heraus dann abends oder nachts im Bett liege und das weh tut und da kann in dem Moment, denke ich, auch nicht daran, dass ich jetzt irgendwie einen Kumpel anrufen könnte, um darüber zu reden. Nein, das ist dann was, was ich mit mir alleine abmachen muss, weil ich ja niemanden damit belästigen darf.
Ja, das ist so dieses Schöne, ich darf ja, ich will niemandem zur Last fallen, ne? Das ist
genau,
ja,
ich darf halt nach außen nicht als schwach gelten, ist die eine Seite und ich will niemandem zur Last fallen, ist die andere Seite.
Ja, so unsere Kernthemen, mit denen wir dann so unterwegs sind.
Genau, da ich hoffe und bete, dass das in den jüngeren Generationen schon deutlich besser geworden ist. Ich sehe halt in unseren älteren Generationen, boah, jetzt kriege ich echt alt, ist das halt immer noch, trotz aller Aufklärung, trotz aller Bewegung, die stattgefunden hat in den letzten 2-3 Jahrzehnten, immer noch ein ernsthaftes Problem.
Ich glaube tatsächlich, das ist es auch immer noch, weil ich habe nicht das Gefühl, also das ist ja immer nur, man kann ja immer nur aus der eigenen Blase irgendwie sprechen, aber ich glaube, es gibt immer noch zu viel Menschen, die einfach noch nicht wirklich das Gefühl haben, dass die was Wunderbares sind und dass sie richtig sind, so wie sie sind, weil Erziehung einfach immer noch nicht an allen Stellen. Erziehung ist sowieso das falsche Wort auch, weil die Unterstützung von Eltern ihren Kindern gegenüber immer noch nicht dahingehend so gut ausgerichtet ist, dass Kinder sich entfalten dürfen und dass sie immer richtig sind, sondern immer noch in Schubladen gepresst werden, immer noch in irgendwelche Sachen gesteckt werden, weil die Erwachsenen meinen, dass das richtig ist. Deshalb glaube ich, dass sich da noch nicht so viel verändert hat. Also die Muster, die wir haben, habe ich das Gefühl, sind bei den Jugendlichen durch den ganzen Druck und Stress, den die haben, das ist nicht besser geworden. Und auch
ich glaube, es verschiebt sich ein bisschen. Wir sind halt als Gesellschaft, gerade in den jüngeren Schichten, zwar toleranter geworden, aber dafür ist der Leistungsdruck höher geworden.
Genau, genau.
Und ich sehe, dass Kinder mit 17, 18 an Burnout leiden.
Ja, genau, das wollte ich.
Dann frage ich mich, was zum Teufel ist denn falsch mit unserem Gesellschaft- und Schulsystem gelaufen, bitte?
Die sind auch jünger teilweise schon, ne? Selbst in Grundschulen oder in jüngeren Klassen beobachtet man einfach diese massive Überforderung schon von Kindern. Mhm. Ich meine, Gott, worüber reden wir? Ne? Das ist der Wahnsinn. Deshalb habe ich so das Gefühl, an vielen Stellen ist es noch nicht so viel besser geworden. Ja, es hat sich eher verschoben, aber ich glaube, diese Muster, die du ansprichst, die sind immer noch sehr weit verbreitet. Und ich hoffe, dass sich das irgendwann ändert. Im Moment habe ich eher das Gefühl, wir produzieren am laufenden Band gerade neue Traumata. Und ich habe, weiß ich auch nicht, auch noch keine richtige Idee, weiß ich. Irgendwie hört es nie auf gerade, ne? Also wir produzieren so viel nach, dass wir gar nicht rauskommen aus dieser ganzen Schiene. Andererseits gibt es mir auch ganz viel Hoffnung, wo ich denke, aber wir brauchen genau das Aufbrechen von alten Mustern, das Aufbrechen von alten Strukturen, damit sich genau da was ändert, damit wir Menschen haben, die sich anders entwickeln können. Dann haben wir auch weniger Depressionen, dann haben wir auch weniger psychische Erkrankungen. Ja, nicht richtig. Nur, weil es auch manchmal einfach genetisch bedingt ist, aber hauptsächlich nicht. Das sind erworbene Sachen und wir produzieren die am laufenden Band. Mhm. Und die Akzeptanz dafür, dass jemand selber entscheidet, wann er geht, hat sich vielleicht ein bisschen geändert, weil wir ja auch diesen aktiven Sterbeprozess inzwischen haben, Gott sei Dank, seit ich weiß nicht, 2 Jahren, glaube ich. Zwar aufs Alter hingesehen oder eben wenn man unheilbar krank ist. Aber es hat auch da eine Veränderung stattgefunden. Also ich glaube, die Menschen sind schon eher in der Lage zu akzeptieren, dass es nicht mehr so oh Gott, dann kommst du in die Hölle oder dann bist du ein böser Mensch und dann, ich glaube, das hat sich vielleicht ein bisschen verändert, außer man ist jetzt in sehr streng gläubigen Organisationen unterwegs, da ist es, glaube ich, immer noch ein totales Tabu.
Ja.
Aber es ist ja generell unser Umgang mit Krankheit, Umgang mit Depression, Umgang überhaupt mit Sterben. Und da sind wir immer noch kein Volk, was sich gut damit beschäftigt oder gut damit ist.
Ja, ne? Also, ja, aber das ist halt so der Punkt. Gerade hier so in dem westlichen Kulturraum ignorieren wir den Tod sehr stark, versuchen ihn massiv aufzublenden, um uns damit nicht beschäftigen zu müssen. Ja. Dabei ging es mir persönlich eigentlich damit erst besser, nachdem ich mich intensiv damit beschäftigt habe und mir halt selber klar gemacht habe, dass eigentlich der Tod es ist, der das Leben so wirklich wertvoll macht, weil er ihm einen Rahmen gibt.
Das stimmt.
Ich habe halt, wie gesagt, im ersten Jahr meine Mutter zu Grabe getragen, im zweiten Jahr bei einer Schulfreundin von mir die Grabrede gehalten und im dritten Jahr kam dann eben der Selbstmord meiner damaligen Freundin. Und das hat mir halt auch ganz klar gemacht, mein Leben hat nur eine ganz bestimmte Anzahl an Jahren. Also sollte ich gefälligst den Arsch hochkriegen und das Beste daraus machen, was mir dazu einfällt, das zu machen, womit ich glücklich bin.
Das stimmt auch. Gelingt es dir?
Sehr gut.
Super.
Ich hatte mich daraufhin erst selbstständig gemacht. Zum einen daraus, weil ich mir gesagt hatte, ich will eigentlich nicht mehr für einen internationalen Großkonzern oder in einem internationalen Großkonzern für den 5. Ferrari des Vorstandsmitglieds arbeiten, sondern ich möchte lieber für die Leute, die halt in den kleinen, mit ihren kleinen Ideen und Gewerben, kleine Ideen klingt doof, kleinen Firmen in der Nachbarschaft agieren, was tun. Und auf der anderen Seite gucken, dass ohne dass ich den Unterhalt runterschrauben muss, mehr Zeit für meine Kinder zu haben, die eben auf der anderen Seite das Wertvollste sind. Das war ganz gut. Das hat zwar nicht so geklappt, wie ich es gehofft hätte. Ich hatte halt immer die Hoffnung, es so flüssig ans Laufen zu kriegen, dass ich dann wirklich auch mal mit meiner Ex-Frau hätte drüber reden können, dass wir halt, weil ich Homeoffice machen kann, dann das 50-50 aufteilen können. Da habe ich immer noch den Fehler gemacht zu sagen, wenn dann. Wenn ich genug Geld auf der hohen Kante habe, um ein halbes Jahr auch ohne Aufträge überbrücken zu können, dann gehe ich drüber und spreche drüber, damit ich nicht erst hinkomme, sage, wir machen das und drei Wochen später sagen kann, ah fuck, ich kann es mir nicht mehr leisten, ich muss einen Job suchen, wir müssen wieder zurück. Dieses Hin und Her wollte ich meinen Kindern nicht antun.
Verstehe ich,
Ich habe halt 3 Jahre versucht oder 4 Jahre versucht, das aufzubauen, bin dann leider halt auch in so eine Corona-Isolationsblues gefallen, wo ich gesagt habe, ich muss mir jetzt wieder einen Job suchen, weil mir einfach die Decke auf den Kopf fällt und ich zu Hause eingehe und nichts mehr gebacken kriege. Dann habe ich mir auch im Nachhinein überlegt, hättest du dieses fucking Wenn-Dann weggelassen, hättest du 3 Jahre diese Situation mit dem Fit schon haben können.
Okay, du bist auf dem Weg, wie wir alle.
Genau.
Wir sind auf im der Prozess.
Anderen Seite, ja, auf der anderen Seite bin ich dadurch jetzt zufällig in eine Firma reingeschlittert und in einen Job reingeschlittert, wo ich gerade meinen absoluten Traumjob habe.
Ach, cool.
Und sage, ich fahre komme mit dem gleichen Gefühl, fahre ich mit dem Urlaub zur Arbeit, wie ich vorher von der Arbeit in den Urlaub gefahren bin.
Yes. Das ist doch was.
Das ist halt geil.
Das ist doch auch geil. Würdest du sagen, du bist mit deinem Trauerprozess durch?
Definitiv.
Okay.
Ja.
Offen für was Neues?
Definitiv auch. Da musste ich mich jetzt ein bisschen in den Popo treten. Ich habe so das erste Jahr habe ich halt wirklich gebraucht, um den ersten Monaten wirklich erstmal damit klarzukommen und dann halt wirklich das setzen zu lassen, bis das alles gut war. Nach diesem ersten Jahr habe ich dann aber irgendwie 2 Jahre gesagt, ich bin jetzt selbstständig, ich habe keine Zeit, ich muss was tun. Dann war so das letzte Jahr und auch das letzte Jahr der Selbstständigkeit, so das letzte Jahr auf der Arbeit, wo ich gesagt habe, jetzt keine Dates, weil du bist noch zu fett geworden durch den Stress bei der Selbstständigkeit, du musst erst wieder abnehmen. Bis ich mir dann so in letzter Zeit auch klar gemacht habe, vielen Dank für das Kopfkino. Das sind auch wieder nur Ausreden dafür, dass du eigentlich keine Lust hast, rauszugehen, um dir die nächsten Zurückweisungen einzuheimsen.
Okay. Also es ist
das ist so ein bisschen mein Thema, Zugehörigkeitsgefühl und Zurückweisung so aus der aus früher heraus. Da war dann auch ein paar Jahre, also nachdem geschieden war, habe ich auch 1-2 Jahre sehr aktiv im Online-Dating unterwegs gewesen, was eine sehr gute Möglichkeit ist, um Leute kennenzulernen. Aber halt auch das Problem ist, ne, du schreibst viele Leute an und du holst dir halt auch viele Absagen ein. Das gehört dazu, das ist eigentlich auch nicht schlimm, aber wenn du sowieso ein Problem mit Zugehörigkeit hast, dann setzt das nochmal ein bisschen anders zu. Und das war halt auch so ein Steinchen und ich habe jetzt gemerkt, ich will eigentlich schon seit 3-4 Monaten wieder vor die Tür gehen und mehr erleben, tue es aber doch nicht, weil halt dann immer so dieser Kick kommt mit, bist ja, keine Ahnung, hast gerade keine Zeit, bist ja noch zu dick, was eigentlich alles nur da, dieses Ding ist mit sich davor verstecken, wieder in dieses Dating-Karussell, wo du halt auch wieder Körbe kassieren wirst, einzutauchen.
Es bleibt ein Spielfeld, Thomas. Es bleibt ein Spielfeld und manchmal geht der Ball daneben und manchmal trifft er. Das ist einfach so. Und ich wünsche dir einfach, dass du es schaffst, dass du wieder rausgehst. Ne, vielleicht hilft ja Frühling, vielleicht hilft einfach auch irgendwann die Sehnsucht danach.
Ich habe mir da gerade einen anderen Plan festgelegt. Ich werde einfach gucken, dass ich nach ein paar Dates schaue, die aber nicht irgendwie dieses klassische, wir gehen einen Kaffee trinken und gehen, das ist nämlich eigentlich langweilig, sondern einfach mal gucke, was es denn für verrückte Sachen gibt, die man machen kann und dann jemanden suche, der Lust hat, da mitzugehen und das Ganze aber eben nicht, um eine Beziehung anzufangen, sondern einfach nur eine schöne Zeit mit jemandem zu, oder eine coole, lustige Zeit mit jemandem zu verbringen. Wenn daraus mehr wird, super, und wenn nicht, hatten wir einen schönen Abend.
Alles gut. Also welche Strategie auch immer, ne, wenn es erstmal darum geht, wieder mit Leuten in Kontakt zu kommen und du lässt alles offen, ist auch alles möglich. Also das ist eine coole Strategie. Und ich drück dir die Daumen, dass du jemand findest und auch mit jemandem einfach auch weitergehen kannst. Also Abbrüche hattest du jetzt genug. Es dürfte jetzt irgendwie mal was zum Bleiben kommen.
Wenn jemand, der zuhört, da Lust drauf hat, kann er sich gerne bei mir melden.
Oh, gerne. Also ich schreibe dir auch deinen Facebook-Kontakt mit in die Shownotes rein. Also ihr könnt auch gerne dann über Facebook auf jeden Fall Kontakt zu Thomas machen. Und guter Aufruf. Thomas, ich danke dir sehr für deine Offenheit und dass du dieses Thema hier mit in den Podcast genommen hast.
Und sehr gerne.
Ich weiß, das Thema ist noch gar nicht in der Tiefe ausführlich ausgeschöpft. So. Aber es ist einfach ein Anfang, überhaupt über diese Themen zu sprechen. Und ich möchte auch einfach deinen Aufruf ja noch, dass Menschen sich Hilfe rufen, einfach immer wieder nochmal unterstützen. Ich meine, ich bin seit Jahren als Traumatherapeutin und als Familientherapeutin oder Beziehungscoach, wie ich es ja immer nenne, am Start. Und ich weiß einfach, sowas ist ein Trauma. Ne, jemanden zu verlieren, der sich suizidiert, das ist ein Trauma. Und da bleibt man auch traumatisiert zurück. Und da braucht man Unterstützung, man braucht Hilfe. Und auch vorher schon, selbst wenn man Angehöriger ist von Menschen mit Depressionen, darf man sagen, hey, wow, okay, da brauche ich mehr als nur einen freundschaftlichen Input. Da brauche ich einfach fachliche Unterstützung. Also immer wieder mein Tipp an euch Menschen da draußen, egal mit welchem Thema ihr gerade vielleicht struggelt, wenn ihr merkt, ihr kommt alleine nicht gut weiter, holt euch Hilfe, bitte. Das ist so existenziell wichtig. Das Leben könnte so viel leichter sein. Und es muss keiner alleine leiden. Es macht einfach keinen Sinn. Thomas, ich würde dir das letzte Wort noch lassen. Gibst du noch einen Tipp, wie jemand, also nochmal so ein, zwei Sätze, wo du sagst, hey, das ist mein Tipp an euch da draußen. Und dann hätten wir fertig für heute.
Wie gerade gesagt, dass jeder sollte sich überlegen, das Leben hat nur eine ganz spezielle Anzahl von Jahren. Deswegen sollte man sich ab und zu einfach die Ruhe nehmen, sich hinsetzen und darüber nachdenken, wenn ich irgendwann mal auf dem Sterbebett liege, was müsste ich dann jetzt ändern, damit ich zu dem Zeitpunkt auf mein Leben zurückgucke und automatisch ins Lächeln komme?
Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ist auch ein Ratschlag, den ich mir auch selber schon sehr oft gegeben habe und einfach auch genau wie du immer denke, ey, wir haben nur so fucking wenig Zeit hier und wir sind einfach so verpflichtet, das Beste draus zu machen.
Genau. Und wenn wir das Richtige machen, dann wird da nämlich auf einmal verdammt viel Zeit raus und dann lohnt sich das auch.
Genau, das stimmt. Thomas, ich danke dir und ich wünsche euch da draußen einfach gerade für heute, fühlt euch umärmelt, fühlt euch geliebt, so gut es geht, und vor allen Dingen fühlt euch verbunden. Bei allem, was passiert, bei allem, was geschieht, keiner ist wirklich alleine, auch wenn das manchmal sich so anfühlt. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, Thomas, an dich, auf dass wir uns bald wieder hören oder sehen. Alles Liebe da draußen. Okay.